Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Folge 48 des Keeper-Analyse-Podcasts. Und wir wollen natürlich wieder über die Torhüter sprechen an diesem 19. Spieltag der Bundesliga. Wo waren die Patzer, wo waren die tollen Paraden und was war abseits des grünen Rasens noch so von Belang? Und ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Und ihr könnt natürlich auch froh drüber sein, dass ihr nicht nur mein Gesülz hier alleine hören müsst. Max ist wieder mit dabei. Ich habe ihn wieder bekommen. Er nimmt sich sozusagen die Pause hier mitten in seiner Mittagspause und er macht alles für den Dackel und alles für den Club.
Ja, vielen Dank, Sascha, dass ich auch hier im neuen Jahr, endlich im Februarmonat, den wir endlich haben, auch wieder eingeladen werde und teile meine Mittagspause liebend gerne mit dir.
Ach, das freut. Das geht doch runter tatsächlich wie Öl, das Ganze. Und ja, da würde ich sagen, ohne große Umschweife starten wir jetzt gleich mal rein in den Spieltag Nummer 19 und ich würde ganz gerne diese Folge ein bisschen anders aufbauen als die anderen. Natürlich sprechen wir über einzelne Szenen, aber tatsächlich sind mir an diesem Spieltag eher so drei Themen aufgekommen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Das erste Thema, können wir gleich reinstarten, wäre das leidige Thema kurze Ecke, die bekanntlich immer zu sein muss. Es sind dann natürlich sämtliche Expertinnen und Experten immer schnell dabei, das zu fordern. Und an diesem Spieltag waren auch tatsächlich zwei Szenen dabei und beginnen würde ich ganz gerne mit dieser Szene zum 1:3 aus Hoffenheimer Sicht gegen Bochum, als Christoph Baumgartner dort den Rückstand kurzzeitig verkürzen konnte, ehe dann Bochum wieder zurückgeschlagen hat. Dieser Abschluss von Baumgartner war jetzt auch, sage ich mal, ich glaube, der hat den Ball nicht mehr richtig getroffen, er kloppt erstmal ziemlich doll in den Rasen und dabei geht dann so Baumgartner halb rechte Position im 16er, 12 Meter vorm Tor in etwa, schießt den Ball dann schon ins kurze Eck. Masovic kann er eigentlich auch nicht mehr ganz so wirklich stören. Und Riemann sieht da ein bisschen blöd aus. Wie schätzt du Riemanns Rolle jetzt in dieser Szene ein? Ich weiß, ein bisschen Suggestivfrage natürlich durch meine Vorarbeit, aber wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich habe mich mal zurückerinnert. Früher auch in der Jugend hieß es immer, oder das war so eine der Fußballweisheiten, die dann so die Dorftrainer oder mein Vater auch dann geteilt haben, wenn es in die kurze Ecke sozusagen den Ball durchrutscht, dann ist es immer ein Torwartfehler. So ähnlich würde ich das eigentlich hier auch so mehr oder weniger verorten. Also es war jetzt natürlich diese allgemeine Floskel würde ich nicht immer als zutreffend so beschreiben, aber hier waren jetzt diese, sage ich jetzt mal, Ausnahmesituationen, dass Schuss irgendwie verdeckt kommt, abgefälscht war oder was auch immer, eigentlich nie gegeben. Es war jetzt auch kein, also du hast ja gesagt, auch der Baumgartner ist ja mehr oder weniger abgerutscht auch nur, also
tritt so ein bisschen Rasen, ne? So
richtig getroffen oder so auch komisch bisschen über den Spann vielleicht gerutscht, was jetzt aber an sich für die Haltbarkeit des Schusses auch nicht sonderlich von Relevanz, glaube ich, ist. Das Einzige, was man vielleicht dem Keeper jetzt an der Stelle zugute halten kann, ist, dass es ein wenig überraschend vielleicht gewesen ist, dass dieser Ball dann so da aufs kurze Eck kommt. War halt schon sehr platziert, also viel Platz jetzt zum Pfosten war nicht mehr, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ein Ball, den sich Riemann, glaube ich, gerne zurückwünscht und ich da auch selber ankreiden würde. Ja.
Ich glaube halt auch, das Problem war, dass Riemann ein bisschen noch zocken musste, weil Masovic noch nicht sofort auf Baumgartner draufschieben konnte, weil ich glaube, der weiß gar nicht, der andere Innenverteidiger, quasi von rechts dort nachgeschoben hat und dann den damit der stehenden Dabur noch decken musste. Also Masovic musste quasi rechts noch ein bisschen Dabur dort im Auge behalten und konnte dann erst auf Baumgartner draufschieben. Und dadurch konnte er quasi nicht diese lange Ecke zumachen, was ja dann auch für Riemann so eine kleine Orientierung ist und auch maßgeblich für ihn ist, um solche Schüsse auch zu verteidigen. Denn man hat es dann eben ganz oft, dass dann die Verteidiger irgendwie eine Ecke irgendwie abdecken, ne? In dem Fall jetzt Masovic die lange Ecke. Ja. Und sich Riemann dann eben ein Stück weiter, reicht ja ein halber Schritt in dem Fall, weiter nach links hätte schieben können und ja, dann wahrscheinlich mit dieser Abkippbewegung, die er gemacht hat, ich meine, er war ja auch fast dran, den Ball hätte halten können, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass es jetzt per se ein Fehler, oder anders, ich nehme Riemann nicht komplett aus der Pflicht, ne? Es ist natürlich eine Beteiligung mit dabei, aus Torhüter-Sicht, aber aufgrund der Tatsache, dass eben Masovic recht spät dorthin verschiebt und auch recht spät diese lange Ecke zumacht, muss Riemann auch ein Stück weit spekulieren und doch trotzdem im Langeck mit drinstehen, weil das als Rechtsfuß wäre jetzt die Chance relativ hoch, dass das Baumgartner den dort ins lange Eck einspeist, anders als Linksfuß, ne, der dann quasi um Masovic irgendwie rumzirkeln müsste oder so, es wäre dann schwieriger geworden. Aber so, finde ich, muss Riemann sich immer noch so die Möglichkeit offenhalten, sozusagen das lange Ecke abzudecken. Ich bin halt kein Fan davon, jetzt per se zu sagen, kurze Ecke muss da immer zu sein. Wenn die dort reingeht, dann ist es halt auf jeden Fall ein Torwartfehler, weil man muss, glaube ich, immer Schuss für Schuss betrachten. Deswegen fand ich es aber ganz gut, dass du vorhin noch gesagt hast, dass der Ball auch von Baumgartner nicht so eine optimale Flugkurve hatte, was definitiv mit reinspielte. Ja.
Also das weiß ich jetzt selber nicht genau, aber ob eventuell auch diese eine Aufsetzmoment, also ist ja noch einmal, oder bei Aufsetzern sagt man ja generell, dass es vielleicht dann auch aus Torhütersicht schwieriger wird, teilweise den Ball dann gut zu kalkulieren oder einzuschätzen. Das hatten wir hier in dem Fall jetzt ja auch mit dabei, wodurch dann, man sieht es in der einen Zeitlupe, glaube ich, auch ganz gut, der Ball vielleicht nochmal so ein bisschen Richtung Pfosten nach außen wegdriftet. Aber ja, also aus meiner Sicht finde ich es schwierig, hier zu sagen, dass man die allgemeine Regel, sagen wir mal, oder Floskel hier auf den Fall jetzt nicht so anwenden kann. Also, oder ja, okay. tu mir ein bisschen schwer, ja.
Okay, also ich würde eher sagen, so, es ist so ein 70-30 Ball, ne? Also 30% quasi nicht Riemanns Schuld und 70% schon so seine Schuld, und du würdest wahrscheinlich dann den Prozent jetzt noch ein bisschen höher ansetzen.
Nehmen wir 70, ne? Oder 65, 30, so eher so. Jetzt verhandeln wir hier. Also ich würde überwiegende Schuld bei ihm sehen, also 100% jetzt nicht, also das vielleicht dann auch noch, klar, also ich finde es auch total absurd, wie Baumgartner so viel Platz haben kann, an der Stelle, aber ja, dem Gang ging halt eigentlich schon ein Fehler, glaube ich, insgesamt beim Verschieben der Kette jetzt im Vorfeld voraus, aber ja, 100% jetzt nicht Riemanns Schuld, aber so, ja, 70 finde ich okay.
Okay, sehr gut. Haben wir ja gut ausverhandelt, das Ganze. Wie verhält sich das bei diesem Tor von Nico?
Lange geredet und dann dasselbe gemeint.
So sieht's aus, genau. Wie verhält sich das jetzt bei dem Tor von Nico Schlotterbeck? Wir sprechen natürlich von dem 1-0 aus Dortmunder Sicht. Ja. Als Nico Schlotterbeck nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus, aus wenigen Metern, sicherlich auch sehr, sehr spitzer Winkel, dort abschließt und auch ins kurze Eck das Ding reinhaut. Wie siehst du das? Wie würdest du da den Prozentsatz ansetzen?
Hier tatsächlich ein wenig geringer, aus meiner Sicht, obwohl natürlich hier es auch ein bisschen offensichtlicher dann nochmal ist, also in einer der Hintertor-Kamera-Zeitlupen, dass sozusagen der Raum ja eigentlich noch geringer war, also die Möglichkeit, den Ball dann abzuwehren, nochmal größer, würde ich jetzt mal meinen. Also der Flecken hätte jetzt da weniger Strecke zurücklegen müssen in irgendeiner Form. Aber hier würde ich halt allgemein diese Eckballsituation ihm zugutehalten. Das kam halt total aus dem Getümmel irgendwo, der Ball. Letztlich ja halb verdeckt auch noch, oder zumindest so, dass man jetzt nicht ganz genau überblicken kann, wann muss ich mit dem Schuss jetzt rechnen. Die Distanz war zudem nochmal etwas geringer und, also das ist jetzt generell ein Thema, über das wir jetzt später auch nochmal reden werden. Grundsätzlich ist es aus der Position auch schon eher so, dass man vielleicht damit rechnet, okay, der Ball kommt in die Mitte, also wird nochmal versucht, irgendwie quer zu legen, weil da stand ja auch, ich glaube, Haller war es und noch ein, zwei
Dortmunder potenziell,
dass man sich auch, dass man sich halt irgendwo in die Richtung auch schon mal ein bisschen mitorientiert, um dann möglichst schnell auch darauf reagieren zu können, wenn der Ball dann so quer reinkommt. Dass er dann ausgerechnet, ne, aus dem Winkel, das ist jetzt auch nicht so einfach, würde ich jetzt mal meinen, genauso kommt, dass er dann noch diese halbe Meter zwischen meinem Knie und dem Pfosten dann da passieren kann, ist dann natürlich ein bisschen unglücklich, und man kann es auch vielleicht verhindern. Allerdings würde ich, wie gesagt, da die Aktie seitens Flecken deutlich geringer schätzen als jetzt noch in der vorgehenden Szene.
Genau, also ich gehe voll mit, ne? Dieser Schuss kam einerseits extrem hart, also Schlotterbeck trifft ihn ja auch recht satt, Dropkick dort, was ja generell noch eine andere Geschwindigkeit hat, als jetzt einen Schuss aus vollem Lauf vom Boden aus direkt zu schießen. Plus, was noch hinzukommt, kurze Distanz hast du auch angesprochen. Und auch dieser extrem kleine Korridor, in den Schlotterbeck am Ende auch trifft. Also der ging quasi nur genau dort rein. Also der, so 2 Zentimeter rechts, 2 Zentimeter links geht er vielleicht am Pfosten oder so. Oder an Fleckens Bauch oder wie auch immer. Von daher war das schon ein optimal getroffener Ball. Aus Torhüter-Sicht muss ich trotzdem sagen, würde ich jetzt Flecken aus zweierlei Hinsicht da nicht ganz aus der Pflicht nehmen. Einerseits haben wir jetzt die Situation, dass Flecken zunächst, bevor der Schuss abgegeben wird, noch sieht man in dieser einen Hintertorperspektive ganz gut. Also einmal diese seitliche, das ist, glaube ich, die erste Wiederholung im Sportstudio und dann nochmal direkt hinterm Tor. Sieht man, wie Flecken kurz bevor Schlotterbeck an den Ball tritt, noch so einen kleinen Auftaktsprung macht und noch einen kleinen Tick nach vorne nochmal geht. Wodurch Flecken einfach diesen einen berühmten Tick zu spät in die Aktion selber kommt. Erst als dann der Ball schon einen halben Meter oder so vor ihm ist oder einen Meter, kann Flecken quasi erst Bodenkontakt haben und dann erst in diese Aktion reingehen und dann, wie er letztlich auch den Ball versucht zu verteidigen, nämlich mit dem Block lang, also ne, setzt quasi sein linkes Knie auf den Boden und das rechte Bein geht lang zur Seite und auch die Arme von sich gestreckt, braucht halt einfach eine recht lange, da hat einfach einen recht großen Arbeitsweg. Ne? Wir sehen es ja noch, Flecken setzt quasi in erstes, da ist dann erst so in seiner finalen Abwehr, Position sozusagen, als der Ball ihn schon längst passiert hat. Ne? Also Flecken braucht recht lange mit dieser Art der Verteidigung, um den Ball überhaupt abzuwehren. Wahrscheinlich wäre es dann besser, ich bin ja generell ein Fan davon, Schüsse kurzer Distanz plus auch spitzer Winkel, einen kleinen Block zu setzen. In dem Fall eben Knie runtersetzen und das Bein einfach so stehen lassen sozusagen, dass du nicht diesen langen Arbeitsweg hast.
Ja, ja. Das habe ich mir jetzt auch noch gerade eben gedacht, während du das erzählt hast und ich mir die Zeitlupe weiter noch angeschaut. Wahrscheinlich, also so wie der Ball kommt, das weiß man ja natürlich jetzt nicht im Vorhinein, aber wäre es wahrscheinlich eben besser gewesen mit dem oder die Chancen, dass er da dann diesen Korridor, durch den der Ball dann letztendlich durchkommt, noch mehr zumacht.
Ist dann nur der Körper dann einfach da, ne?
Also genau, dann sei jetzt mal, ist es einfacher, weil letztendlich klar, was jetzt mit dem langen Block, was will er da groß verhindern? Das Bein landet dann gefühlt fast schon im Aus. Das ist wahrscheinlich dann allerdings auch in dem Moment so intuitiv, dass man das, also weiß nicht, wie man das überhaupt dann, ob man das ganz bewusst kontrolliert und sich ganz bewusst in diesen Millisekunden dazu entscheidet, dann die Bewegung so zu machen.
Gar nicht. Es ist halt einfach intuitiv. Also,
Ja. Also das kannst du auch trainieren natürlich, aber ist natürlich ja in so einer Situation dann immer schwer, das entsprechend auch in die Erinnerung zu rufen.
Absolut. Wie du sagst, alles rein intuitiv und wir reden jetzt natürlich auch von einem extrem hohen Niveau und auch extremes Tempo, was ja mal alles schon beschrieben in der ganzen Szene ist. Ne? Aber woraus mir eigentlich auch, um auf unser Eingangsthema da mal zurückzukommen, kurze Ecke muss immer zu sein, wenn jetzt genau dieser Schuss mit dem Tempo, mit der Geschwindigkeit und so weiter, einfach nur, sagen wir mal, 6-7 Meter weiter im Zentrum wäre, würden wir da nicht über einen Torwartfehler sprechen. Weißt du, was ich meine? Also deswegen ist ja immer so eine ganz feine Nuance, man muss, glaube ich, immer Schuss für Schuss betrachten, um wirklich sagen zu können, hey, das war auf jeden Fall ein klarer Torwartfehler. Weil weiter im Zentrum sagt da, glaube ich, keiner was. Ja, genau, so ein Flecken vorbei.
Ja, beziehungsweise umgekehrt, wenn man jetzt erwartet, dass er sozusagen vielleicht auch noch näher am kurzen Eck steht, sodass da wirklich halt nichts mehr durchkommen kann und es dann so wäre, dass der Ball von Schlotterbeck in der Situation jetzt genauso geschossen wird, aber halt dann ans lange Eck kommt, dann letztlich hat man zumindest auch aus solchen kurzen Distanzen teilweise auch Schwierigkeiten, glaube ich, da ranzukommen. Also, und dann sprechen wir dann auch, also wenn der Ball aufs lange Eck schlägt, weil er noch näher am kurzen Pfosten stand und versucht hat, den zuzumachen, spricht man auch über den Torwartfehler. Also, oder wahrscheinlich noch, was heißt auch, noch mehr als jetzt eigentlich gerade in der Situation.
Ja, wobei die Kritik, glaube ich, an ihm da recht hoch war. Also, ich habe das nur in der Konferenz gesehen, das Spiel. Ich glaube, Buschi war dort der Kommentator für das Spiel, der ja generell, sage ich mal, in Superlativen spricht. Ja. Frank Buschmann, von daher, ja, mein Credo, was das angeht, ist halt wirklich Schuss für Schuss betrachten, die Umstände auch betrachten und dann auch, was auch letztendlich die Quintessenz dieses Podcasts auch ist, zu schauen, okay, was hätte Flecken jetzt im Detail besser machen können, woran lag es jetzt speziell, dass der Ball dort eben reinging. Und das haben wir hier hoffentlich tiefgreifender analysiert.
Tiefgreifend auf jeden Fall als Buschi. Ja,
ja, aber gut, auf der anderen Seite.
Es ist ja nicht sein Job in der.
Ja, genau. In der Kürze der Zeit auch noch. Ne? Dafür gibt es halt irgendwie 100% Meier oder irgendwie 100% René Adler oder wer auch immer da irgendwie mit rumspringt. Von daher oder wird man das halt sehen. Ja, genau. Ey, übrigens, Shoutout an The Zone, die gestern bei beim Spiel Wolfsburg gegen Bayern da Almut Schuld als Expertin zu Gast hatten, die einige ganz interessante Einblicke nach. Geteilt hat bezüglich Jan Sommer und so weiter und auch so Paraden, die er dort getätigt hat. Ich erinnere mich an diese Szene gegen Riedle Baku, als Baku ihm, glaube ich, recht körpernah geköpft hat und dann Schuld schon meinte, das war schon gut gehalten, weil er halt immer extrem tief steht und so weiter und dadurch einfach einen recht kurzen Arbeitsweg hat bei Schüssen, die als Aufsetzer kommen oder direkt auf Mann kommen und nicht direkt unter die Latte geköpft oder geknallt werden. War ganz interessant tatsächlich. Man hat dann auch wieder gesehen, dass sie schon sehr, sehr viel Ahnung einfach hat.
Ja.
Mein kurzer Monolog zu Almut Schuld hatte ich regelrecht erstarren lassen, deswegen würde ich sagen.
Ich habe das Spiel gestern Abend nicht gesehen.
Deswegen
kann ich dazu nicht viel erzählen. Ja,
ja, sehr froh. Ist nicht schlimm, dann lass uns mal weitermachen zu Dingen, die wir gesehen haben, und zwar Union gegen Mainz. Unter anderem, das wäre jetzt nämlich auch das nächste Thema, was ich hätte, das wäre die Querpassverteidigung oder wie man es auch manchmal nennt, so Second Goal Defending, also wenn man jetzt so das Tor hat, ne, wie es normal auf der Grundlinie steht und das einmal so um 90 Grad dreht, dass man irgendwelche Querpässe reinkommen oder irgendwelche Rückgaben dort oder Bälle in den Rückraum gespielt werden, dass die eben auch verteidigt werden. Finde ich insofern interessant, als dass halt, wenn man als Keeper, wie es Frederik Rollo gemacht hat, werden wir jetzt gleich 2-10 nochmal besprechen, solche abgefangene Bälle tauchen halt nirgendwo in irgendeiner Statistik auf, aber tatsächlich sind es halt tatsächlich vereitelte Großchancen. Wenn jetzt, wir können ja mal gleich die erste Szene nehmen, wir haben rechts Danny da Costa, der sich durchsetzt und dann an der Strafraumseite hineinflankt und Renault kommt dann vor Ajorg, glaube ich, und noch, weiß gar nicht, wer es, Barrero war es, glaube ich, noch, der dort auch mit reingestartet ist, fängt Renault den Ball dort mutig ab und ja, verhindert eigentlich, dass Ajorg dort komplett frei einschieben konnte. Ne? Und das sind, finde ich, Szenen, die oft halt unterschätzt werden.
Genau, also beziehungsweise sind ja auch Szenen, die wir immer wieder dann teilweise diskutieren. Kann mich da in der Vergangenheit jetzt auch an die ein oder andere Torsituation dann erinnern, wo das eben seitens des Keepers nicht beherzigt wird, beziehungsweise aus sicherlich vielleicht manchmal verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wird und daraus ein Tor entsteht und wir dann auch diese, hätte er mal diese Schritte nach vorne gemacht und wäre mutig gewesen und hätte versucht, entsprechend schon die Hereingabe irgendwo abzuwehren, dann hätte er auch das Tor verhindern können, also diese Konjunktivspiele auch immer durchgehen, die eben gerade hier gemacht werden. Und ist aus Torhüter-Sicht natürlich teilweise auch manchmal schwierig abzuschätzen, da das richtige Timing zu finden und die richtige Balance, weil wenn du quasi zu überhastet rausgehst und den Ball so einschätzt, zum Beispiel jetzt auch in der ersten Szene jetzt hier, dass, also wenn Renault jetzt hier rausgekommen wäre und der Ball allerdings schon von
Barrero
hätte erwischt werden können, der sozusagen ja vor ihm an den Ball kommt oder an den Ball gekommen wäre und dann eigentlich gefühlt nur noch aufs leere Tor hätte einschieben müssen, wenn Renault schon nach vorne fliegt, dann ist es für ihn natürlich sehr riskant. Ja, aber in der Situation hat er jetzt, glaube ich, echt da auch sehr, sehr gut agiert und wahrscheinlich eine Torchance auf jeden Fall auch verhindert. Also unabhängig davon, ob da jetzt, glaube Tremmel ist es von Union, der war ja zwar noch mit dabei und hätte vielleicht rankommen können, allerdings auch in der Bewegung ist es dann natürlich tückisch, wenn du rankommst und versuchst zu klären, dann klärst du ja trotzdem erstmal in Richtung deines eigenen Tores in irgendeiner Form. Und das sind ja auch oft so Szenen, die sind Eigentor-prädestiniert. Also sehr wichtige Rolle, die er da in der Szene dann irgendwo eingenommen hat, aus meiner Sicht.
Ja, bin ich voll bei dir und eben schon alles gesagt, ne? Klar, dieses Risiko hat man in der Szene natürlich. Barreiro hat wahrscheinlich nur so eine Fußlänge da gefehlt. Ja. Aber man kann man dann auch vielleicht andersrum sagen, auch gut gezockt von Renault und vielleicht auch gut antizipiert an der Stelle. Insofern, ja, gut, wie er den flachen Ball dort abwehrt und ein ähnliches Prinzip, nämlich dass Renault dort nicht zu sehr am kurzen Pfosten steht, sondern sich schon ein Stück weiter ins Feld reinbewegt, wenn jetzt ein Stürmer oder ein Flügelspieler den Ball mit dem liniennahen Bein, also quasi vom Tor weg, in den Rückraum spielt oder hineinschlägt, dass Renault einfach mutig ist und schon ein Stück weiter rausschiebt. Das war dann auch in der zweiten Halbzeit so, als Ingwarzen dort aus vollem Lauf den Ball dort schon im 16er zurückspielte, Richtung Onisivo war es, glaube ich, der dort unterwegs war. Und ja, auch da, Renault, diesmal war es ein hoher Ball, war auch gar nicht dann so leicht wieder hinzugehen. Und Renault dort mutig mit einer Hand geht dort hoch und lenkt den Ball dort raus. Also das war, finde ich, genauso eine wichtige Szene, die ein bisschen spektakulärer war, weil er dann auch, und es war tatsächlich wieder Barreiro, gar nicht Onisivo. Und knallt dann eben auch mit Barreiro dann zusammen. Mhm. Aber enorm wichtig, da, mit einer Hand dort hingegangen. Ansonsten wäre Barreiro diesmal, glaube ich, mit dem Kopf direkt da gewesen und ja, den Ball nicht verpasst wie in der ersten Szene. Also beide Male extrem mutig und auch eine Schnelligkeit, wie er dann auch gehandelt hat, ne? Weil der Ball, wie er von Ingwarzen reingegeben wurde, per Volley, auf der Innenseite war jetzt auch, ja, einfach sehr, sehr hohes Tempo. Und auch wie er das dann gelöst hat, fand ich überragend.
Ja, absolut. Und auch die zweite Szene visualisiert ja, glaube ich, auch ganz gut, warum da vielleicht der ein oder andere dann weniger mutig ist, weil man dann eben auch in Kauf nehmen muss, so mal weggeräumt zu werden und entsprechend sich dann möglicherweise auch einer Verletzungsgefahr dann auszusetzen. Ja. Das ja, ist natürlich ab und zu für den Spieler auch nicht so geil, wenn er dann irgendeinen Arm vom Keeper oder die Faust mal Richtung Nase bekommt, aber umgekehrt für den Keeper natürlich auch, gerade in den kritischen irgendwo Arm, Faust, Handregion, wenn da halt das auch dann mit dir selber irgendwas passiert, das ist dann auch sehr ja, kritisch, glaube ich.
Ja, klar. Aber ja, ist ja dieses, und vielleicht die nächste Floskel da rauszuhauen, wenn der Keeper rauskommt, dann muss es krachen im Fünfer. So.
ja, und das, ist aber, Knie, das ein Knie muss oben sein, ne?
Ja, du musst dich ja trotzdem irgendwie auch selber schützen, ne?
Ja, ja,
ja. Aber also tatsächlich ist natürlich sehr, sehr platt und auch ein bisschen plakativ formuliert, diese ganze, diese ganze Weisheit, sage ich mal. Aber trotz alledem hat es ja auch, finde ich, einen ziemlich hohen Wahrheitsgehalt, weil es einfach extrem wichtig ist, dass wenn du hingehst, musst es halt auch mit viel Herz sein und einfach beherzt hingehen und kannst du halt nicht irgendwie nur so halbherzig hingehen, weil hätte Renault da vielleicht nur einen Tick gezögert, dann wäre Barreiro da wahrscheinlich irgendwie an den Ball gekommen oder so. So Freistoß für ihn und alles ist gut.
Ja, genau. Inwieweit würdest du, also inwieweit kann man aus deiner Sicht Torhüter generell von ihrem Stil in der Hinsicht da charakterisieren, dass man es wirklich auch scouten kann? Inwieweit ist das so eng mit der Persönlichkeit teilweise des Keepers verknüpft, dass daraus sozusagen immer ein Muster entsteht, dass man klar benennen kann, okay, der bleibt gefühlt immer stehen. Mhm. Oder der kommt immer verfrüht raus. Also die Frage geht vor dem Hintergrund, weil ich mich mal an ein Champions-League-Spiel von Bayern erinnere, wo Kimmich mal in so einer ähnlichen Situation wie jetzt da der Danny da Costa bei der ersten
Hereingabe gegen Real dort, ne?
Szene von Kieler, was gegen Mainz, genau, gegen Real den Ball dann halt direkt gebracht hat. Und so, ich hatte dann bei dem Jubel, das weiß ich noch, das Gefühl, dass er zu irgendeinem Assistenztrainer hin so die Faust gereckt hat, so nach dem Motto, das hast du mir gut den Tipp gegeben, so, weil das war definitiv geplant, so wie er den da reingebracht hat. Sodass es ja im Umkehrschluss heißen muss, im Videostudium hat man das bei Navas häufiger irgendwo erkannt, dass er die Tendenz hat, zu früh quasi vielleicht rauszukommen und dann das kurze Eck nicht mehr hinreichend zu schützen.
Ja, also ich glaube, das hängt auch zu großen Teilen damit natürlich erstmal zusammen, was der Torwarttrainer und auch das Trainerteam vielleicht als solches sehen will von dem Keeper. Also Olli Baumann ist da, glaube ich, ein ziemlich krasses Beispiel. Der war in den Anfangsjahren damals bei Hoffenheim, kann ich mich noch erinnern, wie krass fokussiert er immer darauf war, irgendwie Bälle schon im Vorhinein zu klären, so Halbfeldflanken oder so. Hat er sich extrem weit nach vorne geschoben und hat dann eigentlich fast alles irgendwie über das Second Goal Defending versucht zu lösen und gar nicht erst irgendwie Rückpässe und dann den Schuss parieren, sondern halt vorher schon wegzufangen. Macht er jetzt auch immer noch, auch wenn man das bei diesem 0:1 von Hofmann dort gar nicht gesehen haben, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, warum er den Ball da nicht vorher weggefangen hat, weil das eigentlich eine seiner Königsdisziplinen ist, dort sich proaktiv schon mindestens zwei Schritte so im Feld zu positionieren und eher schon zur Tormitte zu gehen, ja. Und gar nicht so über den Pfosten hinauszuschieben oder so, was er jetzt hier in dem Bochum-Spiel tatsächlich gemacht hat, hängt ja wirklich davon ab, wie mutig auch das oder wie extrem das sozusagen vom Torwarttrainer auch gefordert und auch gefördert wird im Training selber. Und ja, welche guten Erfahrungen dann letztlich auch vielleicht ein Keeper damit gemacht hat. Ich glaube, es hängt gar nicht so sehr mit der Körpergröße zusammen. Also wenn ich irgendwie an ein paar Flenker denke, auch ein Zentner ist da jetzt gar nicht so krass drin, auch immer eher zurückhaltend. Ja, kann auch sein, dass man da vielleicht Uli Baumann da so ein bisschen auch unterschätzt, so aufgrund seiner Risikobereitschaft oder so, ne? Auch so ein Radetzky würde es oder so ein Gikiewicz würde es auch zutrauen, so allein von ihrer Craziness, sage ich mal, ne? Aber ja, im Spiel machen sie es dann eher weniger, vielleicht, weil es dann eben auch nicht gefordert wird vom Torwarttrainer oder so, der eher sagt, hey, in solchen Szenen ist es schwierig, weil das sind eher solche 50-50-Dinger, versuch eher deine, sag ich mal, deine Chancen hochzuhalten, den Ball irgendwie zu parieren, indem du dich nach hinten absetzt, ne? Oder dem Verteidiger irgendwie die Chance zu geben, sauber zu klären. Insofern hängt, glaube ich, immer davon ab, wie der Trainer das sehen will.
Ja, okay. Ja, Stichwort Torwarttrainer, da haben wir ja auch noch ein Thema, glaube ich.
Ja, dann, ja, sehr gut. Ach, hervorragend. Das ist ja deswegen hast du studiert und ich nicht. Lass uns einfach mal über das Thema sprechen. Ich habe heute irgendwie geguckt, wenn man einfach nur Causa googelt bei Google sozusagen, kommt sofort als Vorschlag Causa Neuer zum Vorschein, als einer der Vorschläge. Und ja, es war ja schon ein Thema, was jetzt die letzten Wochen so durch die Medien geisterte und dann nochmal befeuert wurde durch Neuers Interview, was er gegeben hat, der Süddeutschen und dem Athletic zusammen mit, glaube ich, Raphael Honigstein war ja dort für Athletic zuständig. Erstmal, glaube ich, so als Journalist willst du ja genau so ein Interview haben, ne? Wo halt der Spieler einfach unautorisiert irgendwas rausballert. Ich erinnere mich da an irgendwelche Aussagen zum Campo Bahia, wo er sagte, dass das gar nicht so toll war, weil das irgendwie, es hat reingeregnet und er hat früh morgens irgendwelche Tiergeräusche gehört. Also das ist ja das, was man eigentlich erstmal lesen will, was finde ich eigentlich die viel, viel geileren Aussagen waren in diesem doch recht langen Interview.
Ja, also natürlich, also gefühlt war ja eigentlich nach dieser Torwarttrainerentlassung von Toni Tapalovic, weil ja angeblich, ich glaube, der Kontext war, dass man sich auf so eine gemeinsame Philosophie oder einen Weg nicht so ganz einig wurde und menschlich ist auch jetzt nicht so mega harmonisch war oder kommunikativ, keine Ahnung, das war alles ein bisschen ja, nebulös, sag man mal, formuliert. Und eigentlich war das ja schon fast kalter Kaffee. Und dann, ja, kam halt dieses Interview. Wobei ich da auch aus Journalistensicht sagen muss, ich weiß nicht, ob die das immer so abfeiern. Natürlich ist es erstmal mega Ding. Allerdings, wenn du es so ein bisschen übertreibst, kannst du es dir natürlich dann als dieser Journalist, der das Interview geführt hat, oder auch als dieses Medium, was das dann abgedruckt hat, mit dem Verein selbst dann ein bisschen verscherzen. Also ich glaube, da wird vielleicht irgendjemand hier aus der PR-Abteilung vom FC Bayern dann der Süddeutschen auch erstmal ganz kurz den Marsch geblasen haben. Aber ja, natürlich.
Ja gut, aber im Endeffekt, wenn es der Spieler dann auch nicht in der Medienabteilung abspricht, ne, oder du gehst ja als Medium davon aus, dass der Spieler sehr wohl mit der Medienabteilung vorher spricht.
Ja, aber hat, ne? Ich denke trotzdem, also das merken die sich schon. Also wenn es um irgendwelche Interviewanfragen geht und da kommt demnächst eine von der Süddeutschen, dann wandert die vielleicht erstmal auf den unteren Teil des
Schaden. Ja, aber denkst du das? Also ich glaube, das wäre jetzt so vor 10 oder vor 20 Jahren, als Kalle und Uli dann noch das Zept in der Hand hatten, wäre das, glaube ich, so gewesen. Ich erinnere mich nur an diese Posse damals, als Marc-André Ter Stegen dort den Platz der Nummer 1 im DFB-Tor dort für sich beanspruchen wollte, medial. Mhm. Und dann Uli Hoeneß sagt eben, dass die Münchner Zeit oder die Zeitungen im Münchner Umraum doch bitte mehr, unter anderem auch die Abendzeitung oder die TZ, doch bitte ein bisschen mehr pro Neuer schreiben sollten aus Lokalpatriotismus und so weiter. Und ich glaube auch, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Also wenn man sich da eben auch so diese Reaktion und auch die Aussagen von Oli Kahn da angeschaut hat, als Reaktion auf dieses Interview, und auch von Brazzo. Also das wirkte schon sehr, sag ich mal, professionell, ne? Auch Nagelsmann dann, letztlich
dann,
auch.
Dann korrigiere ich meine Aussage insoweit, als dass dann seitens des FC Bayerns da vielleicht dann nichts kommt, aber Uli Hoeneß wird sicherlich bei der Süddeutschen mal angerufen haben und gefragt
ja,
haben.
Ja, kann er gerne machen, glaube ich. Also. Bei denen. Ja.
Genau. Nee, also ich denke schon, dass sich das in irgendeiner Form wird sich das gemerkt werden. Aber darum geht es jetzt ja primär nicht. Sondern natürlich, also ich war sehr überrascht, dass Neuer den Weg dahin gewählt hat, sich derart zu positionieren. Mhm. Ich glaube, da ist auch das letzte Wort noch nicht so ganz gesprochen, weil ich mir, also erstens, weil es natürlich jetzt durch andere Medien aufgegriffen wird, immer nochmal auch Rückfragen gestellt werden, sicherlich in diversen Interviews, auch einfach nach dem Spiel oder auf Pressekonferenzen. Und ja, also ich finde, bisher haben sie es jetzt im Nachhinein schon einigermaßen professionell geregelt, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich den Deckel jetzt damit schon drauf bekommen. Was allerdings, glaube ich, jetzt vom Timing her nicht schlecht ist, und ich weiß nicht, ob Neuer das vielleicht dann auch so ein bisschen mit einkalkuliert hat, er fehlt halt bis Sommer. Mhm. Das heißt, theoretisch, also er spielt halt eh nicht, er steht eh nicht so im Fokus. Wenn er jetzt einfach dann der Heilungsverlauf weiterhin positiv verläuft und so weiter und er dann ins Training zurückkommt, also bis dahin geht dann so viel Zeit ins Land, dass das nicht mehr so viel irgendwo Einfluss haben könnte. Mhm.
Meinst du, dass quasi so krass über die Sache gewachsen ist?
Zumindestens ja, in der Hinsicht, dass man da jetzt öffentlich nicht mehr groß drüber diskutiert. Ob das allerdings, und das habe ich jetzt schon auch in ein, zwei Kommentaren ein bisschen rausgelesen, unter anderem beim Kicker, glaube ich, ob das jetzt ausreicht, damit die Beziehung zwischen Neuer und Nagelsmann sei jetzt mal wieder gesundet, die ja wohl schon ja, generell, das habe ich eben aus diesem einen Kicker-Kommentar rausgelesen, jetzt nicht die allerbeste sein soll, zumindest dass ich wohl Neuer mehr wünschen würde, dass er irgendwie eingespannt wird, weil sich Nagelsmann da vielleicht teilweise bei wichtigen Entscheidungen oder sowas auch eher auf Feldspieler verlässt, so wie Kimmich oder was auch immer, und da versuchen will, die auch mehr ranzuführen und in die Verantwortung zu nehmen. Dass sich halt jetzt im FC Bayern-Kosmos nicht mehr alles um Manuel Neuer dreht und inwieweit das dann für Manuel Neuer akzeptabel ist, das weiß ich nicht so genau. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Ding, weil ich glaube, Neuer hat schon genug auch Spieler in der Kabine hinter sich, um, wenn er möchte, daraus auch sozusagen es mal drauf ankommen zu lassen, so nach dem Motto. Und dann, ja, wäre es natürlich für den Verein selbst nicht optimal.
Ich glaube auch, dass die Unantastbarkeit, die Neuer jetzt in den letzten Jahren immer hatte, jetzt da schon so ein bisschen bröckelt. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese Entlassung von Tapalovic unmittelbar jetzt mit der Verletzung Neuers zu tun hat. Das ist auf gar keinen Fall. Aber das ist schon krass, wenn man jetzt sieht, wie sich der Wind jetzt gedreht hat. Ne? Wenn man auch sieht, Jan Sommer hat einen Vertrag bei 2025, was ja auch normal ist. Du holst ja jetzt keinen Keeper nur für ein Jahr da irgendwie her, wird er sich auch nicht gefallen lassen. Neuer Vertrag bei 2024. Und wenn er dann wieder zurückkommt, was ja jetzt auch nicht gesichert ist, dass er jetzt sofort ab Juli dort wieder in die Saisonvorbereitung einsteigt, auch mit Hinblick auf die EM, ist es ja recht spannend, dass er jetzt sowohl im DFB-Tor als auch beim FC Bayern da jetzt nicht mehr diesen unangefochtenen Status der Nummer 1 hat. Ich bin erstmal trotzdem der Meinung, dass sich ein Spieler wie er, der jetzt sehr, sehr vielen in dieser extrem erfolgreichen Phase, die Bayern jetzt seit ja fast 10 Jahren hat jetzt mittlerweile, sich schon ein bisschen mehr rausnehmen kann, aber mit solchen Interviews, die er dort getätigt hat, finde ich, stellt er sich halt über den Verein, was halt einfach nicht geht. So, das, ja, finde ich, wurde halt auch recht schnell deutlich aufgrund der Aussagen vom Verein, dass man sich das halt nicht bieten lässt. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass jetzt ein Bayern-Spieler da jetzt so ein, sag ich mal, irgendwie an die Presse geht und dort so seinem Unmut da kundtut. Erinnere mich da an Philipp Lahm, der da 2010 oder so da ein Interview dort gegeben hat, war, glaube ich, auch in der Süddeutschen.
Wobei meistens geht es ja da im Hintergrund auch um um so Vertragsverhandlungen, ne? Also wenn man einen Vertrag verlängern will oder sowas, aber jetzt ja seltener um solche Geschichten, ne? Also das war ja schon relativ.
Ja, und es war halt auch so ein bisschen, also allein diese Aussage von Neuer, ne, für mich war das ein Schlag, als ich am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird das Herz rausgerissen. Also kleiner hatten wir es dann auch nicht, weißt du? Also dieses Rumgejammere dann seitens Neuer und Nagelsmann soll ja auch vorher mit ihm unter vier Augen gesprochen haben, bevor das dann publik wurde. Also es ist dann schon sehr, sehr viel Rumgeninger irgendwie und ich habe dann auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich bin ja, wie gesagt, Fan des FC Bayern und auch irgendwie Oli Kahn hat mich früher auch nie kalt gelassen oder so und auch andere Spieler nicht, aber wenn ich jetzt an Manuel Neuer denke, geiler Keeper und alles, aber so emotional gibt es dann doch einige Spieler, die mich mehr abgeholt haben als er jetzt in den letzten Jahren. Ansonsten hast du halt immer so dieses fade, sage ich mal, dieses fade Bild von ihm, recht glatt und dann macht er dann irgendwelche komischen Interviews, wo er dann sagt, dass warum er mit diesem oder jenem Sponsor da zusammen, zum Beispiel Coke Zero ist er halt zusammen als Sponsor, weil er halt gerne die Null hält und so weiter. Also so ganz PR-glatter Typ so. Ja, und dieses Interview gibt dann zumindest mal ein bisschen Einblick so hinter diese doch sehr glatte Fassade. Aber irgendwie, ja, finde ich, gibt es da in diesem ganzen Zirkus nur einen Verlierer und das ist sowohl sportlich als auch dann, sage ich mal, von den Sympathiepunkten her Manuel Neuer für mich.
Ja, sehe ich ähnlich, weil, also generell auch jetzt überhaupt dieses Interview zu geben und die Aussagen zu tätigen, es wirkt schon sehr, dass Neuer sich ein bisschen im Hintertreffen fühlt. Also andernfalls gehst du da nicht an die Öffentlichkeit, zumal er ja eben auch im Vorfeld mit den Verantwortlichen wohl interne Gespräche geführt haben soll, die aber vermutlich ja nicht unbedingt wo er sein Gehör
den Habitus irgendwie
oder
in Frage gestellt hat.
Genau, also die seinen gewünschten Effekt irgendwo entfaltet haben. Und ich weiß auch nicht, inwieweit tatsächlich diese Verpflichtung dann von Jan Sommer als sein Ersatz und auch diese Vertragslänge, die du ja richtig herausgestellt hast, nicht sogar eher auch mehr noch ein Tropfen auf dem heißen Stein gegeben hatten. Weil, ich sage mal, aus Sicht des FC Bayern ist die Situation, die sie jetzt tendenziell haben, gar nicht mal so verkehrt, weil sie haben Jan Sommer, der ihn absolut jetzt nochmal für 2 Jahre hier oder 2,5 Jahre gute Dienste leisten kann, egal ob er jetzt erster Backup wäre oder jetzt eben gerade der entsprechende Vertreter. Also du hast jetzt ja auch schon herausgehoben, also eigentlich auch relativ reibungslos sich da, ja, glaube ich, auch eingefügt hat insgesamt und auch akzeptiert wird seitens der Kollegen. Dann hast du ja wie auch Alex Nübel, ja irgendwie auch eine Perspektive noch haben soll. Also es hat ja eigentlich keiner von den Bayern-Verantwortlichen jemals jetzt behauptet, dass man ihm die nicht mehr aufzeigen möchte, sondern betont ja immer wieder, er hat Vertrag hier und ist hier Spieler und eingeplant und so weiter. Und wenn wir jetzt Neuer mal außen vor lassen, diese Situation, Nübel kommt zurück und kann dann neben Sommer spielen oder mit ihm konkurrieren und dann schaut man mal, wie weit Nübel auch ist. Und wenn er nicht so weit ist, dann hat man halt Jan Sommer. Wäre eine Möglichkeit. So. Und insoweit spielt vielleicht dann auch jetzt gerade der Zeitplan für die Rehabilitation von Neuer den einigermaßen in die Karten, wenn er halt ja im August noch nicht spielbereit wäre, sondern vielleicht erst September, Oktober. Und in der Zeit könnte man dann mal gucken, wie es halt in der Saisonvorbereitung und so weiter oder in den ersten Saisonspielen dann mit Nübel und Sommer funktioniert. Und ja, dann sieht es, glaube ich, schon auch schwierig aus für den Manuel.
Ja, kann ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Vielleicht abschließend noch dann die letzte Frage, die dann auch Lothar Matthäus und auch Didi Hamann dann bei Sky in gewohnter Manier da irgendwie reingepustet haben, ob er denn noch tragbar wäre, der Manuel Neuer wegen so einem Pipi-Fax. Ist er für dich noch tragbar?
Prinzipiell ja, dafür muss aber der Willen der Bayern-Verantwortlichen vorhanden sein und ich glaube, das wissen sie selber noch nicht so genau.
Ich glaube auch, also du hast ja vorhin schon mal anklingen lassen oder schon mal zur Sprache gebracht und dann können wir auch die ganze Folge dann auch, glaube ich, beschließen oder das ganze Thema auch erst dann beschließen, dass bis Sommer oder bis zur neuen Saison, das ist, glaube ich, die bessere Sprechweise in dem Fall, glaube ich, noch ganz, ganz viel Gras drüber wachsen kann über diese ganze Situation und dann ja, wird man da, glaube ich, in der neuen Saison im Juli die ganze Sache auch so bewerten, dass man Neuer sicherlich ein paar Vorschusslorbeeren hat, rein sportlich gesehen, aber die Situation jetzt so, wie sie derzeit ist, auf jeden Fall eher für die Bayern spricht und eher weniger gegen Emanuel, eher weniger quasi für Manuel Neuer spricht, so rum, und weniger gegen die Bayern spricht. Faktor Zeit und alles andere hast du eben schon angesprochen, ja, bin ich voll bei dir.
Ja, und mein letztes Wort noch dazu, ja. Generell kann man vielleicht gegenwärtig auch ein bisschen in Frage stellen, aufgrund des gerade irgendwie so ein bisschen vielleicht angeknacksten Vertrauensverhältnisses oder auch des fehlenden Vertrauens, was Manuel Neuer zumindest aus seiner Sicht spürt, würde ich vielleicht auch generell die Frage aufwerfen, wie das mit der ganzen Reha und so weiter, also ob das so gut läuft wie sonst immer, weil der Unterschied jetzt zu den früheren Verletzungen, die er hatte, die ja auch oftmals längerfristig gewesen sind, war dann, er wusste ja ganz klar, was ist seine Perspektive und das weiß er gerade nicht. Und da bin ich auch mal gespannt, inwieweit das vielleicht ihn in irgendeiner Weise dann an die also was Motivation und so weiter betrifft, dann, ob ihm das einen zusätzlichen Push gibt, so nach dem Motto, jetzt zeige ich es euch erst recht, so diese American Mentality, oder ob er vielleicht vom Typus her auch so ist, dass er das Vertrauen auch braucht und wenn es dann in der Form nicht hat, dann tut er sich vielleicht insgesamt auch selber damit schwerer. Ja.
Definitiv ein spannendes Thema, was wir auf jeden Fall weiter hier im Podcast und natürlich über andere Medien weiter mit beobachten und bewerten werden. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit zu Gast warst. Hat mir wieder großen Spaß bereitet. Dann würde ich sagen,
ebenfalls. Danke.
Dann würde ich sagen, hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Woche. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es Montag oder Dienstag wird. Dienstag ist ja auf jeden Fall Valentinstag. Denkt alle dran. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.